Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Podcast-Staffel zum Thema Depressionen. Gemeinsam wollen wir uns mit diesem wichtigen und zunehmend verbreiteten Thema auseinandersetzen, das immer mehr Menschen betrifft. Was ist eigentlich eine Depression? Was versteht man aus medizinischer Sicht darunter? Welche Symptome sind spezifisch für eine depressive Erkrankung? Gibt es verschiedene Arten von Depressionen und wenn ja, welche? Diese und viele weitere Fragen stelle ich Dr. Liselotte Mahler, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie ist Chefärztin der Abteilung Psychiatrie der Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk und bringt eine beeindruckende fachliche und berufliche Erfahrung mit. Gemeinsam mit ihr tauchen wir ein in die vielschichtige Thematik der Depression, die zu den häufigsten und doch am meisten unterschätzten Erkrankungen zählt. Diese Folge erscheint in drei Teilen, in denen wir über die medizinische Definition von Depression sprechen, über Symptome und Risikofaktoren, über den Zusammenhang zwischen Depression und Suizidalität sowie innovative und optimale Behandlungsansätze. Mit unserem Podcast wollen wir ein besseres Verständnis für Depression schaffen, dem Stigma um psychische Erkrankungen entgegentreten und die Überwindung von Ängsten fördern. Mein Name ist Claudia Noack. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge des TWW-Podcasts zum Thema Depression und freue mich, dass ihr dabei seid. Liebe Lille, ganz herzlich willkommen im Podcast-Studio. Lass mich dich ganz kurz vorstellen. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, seit 2020 Chefärztin der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie der Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk. Du warst bereits 9 Jahre davor als Oberärztin in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St.-Hedwigs-Krankenhaus tätig. Und auch dieser Tätigkeit sind schon 6 Jahre als Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin vorausgegangen. Es gibt eine beachtliche Publikationsliste von dir und deine wissenschaftlichen Tätigkeiten und dein Engagement im psychiatrischen Bereich kann man durchaus als enorm bezeichnen. Du bringst also eine unglaublich große fachliche Expertise mit und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, um mit mir unsere Staffel zum Thema Depression zu eröffnen. Einleitend ist es mir wichtig, ein paar Fakten und auch Zahlen zur Depression zu benennen, um einerseits ins Thema zu kommen, andererseits aber auch, um die Dimension dieser Krankheit zu verdeutlichen. Jedes Jahr erkranken ca. 5 Millionen Erwachsene in Deutschland an einer Depression, aber natürlich können genauso gut Kinder, Jugendliche und alte Menschen davon betroffen sein. Statistisch betrachtet sind es also etwa 23% der Deutschen, die im Laufe ihres Lebens mindestens einmal unmittelbar selbst von einer Depression betroffen sind und das ist jeder Fünfte, wenn man sich das mal überlegt. Außerdem wird davon ausgegangen, dass ca. 37% mit betroffen sind durch erkrankte Angehörige, Freunde, Partner, Partnerinnen und das sind aus meiner Sicht erschreckend hohe Zahlen. Und dennoch, man mag es kaum glauben, sind Irrtümer und Unwissen über diese schwerwiegende Erkrankung weit verbreitet und diese Krankheit wird scheinbar immer noch unterschätzt. Viele glauben, dass Depressionen vor allem durch Schicksalsschläge, Stress am Arbeitsplatz oder auch eine falsche Lebensführung entstehen und nicht selten werden depressiven Menschen dann Ratschläge erteilt wie: Fahr doch mal in den Urlaub, reiß dich doch mal zusammen, stell dich doch nicht so an, um das mal auf die Spitze zu treiben. Und das ist natürlich nicht nur völlig ungeeignet, sondern zeugt außerdem auch davon, dass die Akzeptanz einer depressiven Erkrankung als eine ernsthafte und schwerwiegende Erkrankung noch gar nicht hoch genug ist. Und deshalb sind wir auch heute hier und machen diesen Podcast, um Verharmlosung entgegenzuwirken, mit Irrtümern aufzuräumen und um die Akzeptanz für diese schwerwiegende Erkrankung zu stärken. Und lass uns direkt mit der Frage beginnen, was unter einer Depression in medizinischer Hinsicht eigentlich verstanden wird.
Ja, danke, liebe Claudia, das ist eine gute Frage und schließt so ein bisschen auch an dem, was du einleitend gesagt hast, ne? Weil die Depression erstmal sozusagen kein Phänomen ist, was man so auf dem ersten Blick erkennt. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das, was viel zu diesen Irrtümern, auch was die Ratschläge angeht, eben führt. Im medizinischen Sinne, wenn man jetzt mal ganz klassisch die Symptomatik, die eigentlich immer ganz grob sozusagen diese Schubladen der Symptome, die da sind, dann ist das eine gedrückte Stimmung, eine Antriebsarmut, also Armut des Denkens, des Handelns. Dann ist das Schlaflosigkeit, dann ist das Grübeln, dann ist das sozusagen, und jetzt wird es schon fast philosophisch, so ein Verlust des Vitalitätsgefühls, ne? Und wenn man dann so sieht, was heißt denn das eigentlich, gedrückte Stimmung, ne? Also das sind tatsächlich jetzt diese Hauptsymptome, die da liegen, die ich gerade genannt habe. Und da merkt man schon, ja, kenne ich alles, habe ich jetzt eine Depression? Oder auch für die in dem Bereich arbeiten, muss man schon genauer verstehen, was heißt denn das, eine gedrückte Stimmung? Na, jeder ist mal schlecht drauf, hat einen gereizten Tag. Und das ist sozusagen, ne, also das steckt ja auch schon in den Namen Depression, ne, das kommt aus dem Lateinischen, deprimere, also unterdrückt, ne, gedrückt sein, gedrückt das eben der Stimmung, des Antriebs. Und das ist sozusagen nicht schlecht drauf sein, weil dann hat man noch so einen Bezug zu dem, wie man es einbetten kann. Na, ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Das kann man einbetten, oder ich bin irgendwie in letzter Zeit irgendwie nicht gut drauf, es ist irgendwie alles viel, ist viel passiert und so weiter. Bei einer gedrückten Stimmung, dann ist das eigentlich meistens was man eben nicht als solche wahrnimmt, als sozusagen ein präsentes Gefühl, sondern etwas fehlt, etwas ist verloren gegangen. Das ist zum Beispiel jetzt nicht ein Traurigkeitsgefühl, oder es ist auch meistens so, dass depressive Menschen gar nicht weinen oder sagen, ich bin jetzt traurig, sondern es ist eher so das Gefühl, alles ist gedämpft, als hätte jemand den Regler ausgestellt oder abgedreht. Alles ist grau, das eigene Erleben ist grau. Und das kann man nicht mehr einbetten. Das fühlt sich fremd an. Man selbst fühlt sich fremd an. Und ist eher ein Gefühl der Gefühlslosigkeit als traurige Stimmung zum Beispiel. Oder schlechte Stimmung. Ist ja immerhin eine Stimmung, ja.
Also quasi bei einer traurigen Stimmung habe ich oft noch einen Bezug, weil es einen Anlass vielleicht dafür gibt. Oder bei Stress habe ich oft auch einen Bezug. Aber würdest du sagen, jetzt bei dieser gedrückten Stimmung, ich stelle mir vor, ich bin wie in Watte gepackt. Ich kann gar nicht sagen, warum es so ist, aber ich bin so zurückgenommen sozusagen. Ist es das?
Genau, das also in Watte gepackt sein, das Denken oder das Gefühlen ist in Watte gepackt, und zwar nicht in einem angenehmen Art und Weise. Das könnte ja auch sein, so flauschig, wohlig, ne, sondern es fühlt sich nicht gut an. Und jetzt bei einer Trauer zum Beispiel, dann ist der Schmerz und die Traurigkeit ein unangenehmes Gefühl, zweifelsohne. Ne? Ein Gefühl, was man lieber nicht hätte. Ja, und die adäquate Reaktion auf so ein Gefühl ist eben, dass man der Trauer möglichst Raum lässt und das zum Ausdruck bringt, indem man zum Beispiel weint oder versucht, sich Trost zu suchen. Bei einer gedrückten Stimmung ist es, na, das kann nicht getröstet werden. Das zieht sich eher zurück. Man merkt, dass man anders ist, dass man anders reagiert. So wie du auch gesagt hast, diese Tipps, die dann kommen, die wohl gemeint ist, Mensch, lass doch einfach mal wieder was zusammen machen. Das tut dir gut. Na, das ist was man bei Trauer vielleicht machen kann. Bei einer Depression, wo auch Interessen verloren gehen. Man, das, was man weiß, was früher einem gut getan hat zum Beispiel, dazu hat man keinen Zugriff mehr. Zum Beispiel, ich wusste früher, es tut mir gut, mich mit Leuten zu treffen, und es kommt eine Einladung, und ich habe das Gefühl, dass das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, dahin zu gehen, weil das Gefühl dazu verloren gegangen ist.
Von welchem Zeitraum sprechen wir ungefähr? Wie lange, wie ist der Zeitraum, dass ich sage, aber jetzt müsste man sich Sorgen machen, oder jetzt ist diese Stimmung zu lang? Also kann man das so einordnen?
Das ist, wie so häufig in unserem Bereich, was sehr Individuelles. Ne? Bei manchen geht das innerhalb von Tagen. Ne? Gerade die Depressionen kennen, die sagen häufig, das ist wie so ein On- und Off-Schalter. Ich bin aufgewacht und der Schalter war umgelegt und ich wusste, die Depression ist wieder da. Also innerhalb von ein paar Tagen. Ja, und dann gibt es Leute, die erste Frühwarnsymptome haben, erstmal schlechter Schlaf und eher so das Gefühl haben, oh, ich bin ein bisschen erschöpft und ich merke irgendwie, es geht nicht mehr, vielleicht muss ich mal Urlaub machen. Die versuchen das dann auch erstmal auf diese Strategien zurückzugreifen und merken, es bleibt. Und die Strategien, die ich sonst immer hatte in solchen Situationen, greifen nicht mehr. Und das kann über Wochen und Monate dauern. Also der Verlauf ist sehr individuell und genau, also so sind wir eben verschieden, aber sozusagen diese klassische Symptomatik, die findet sich dann bei allen.
Und gibt es auch noch weitere Symptome? Du hattest jetzt die Schlaflosigkeit, die Antriebslosigkeit. Was ist mit Appetit zum Beispiel? Wird es das Gewicht beeinflussen? Essen manche mehr, essen andere weniger? Wie hängt das zusammen?
Also genau wie du sagst, ne, es gibt so diese klassische Symptomatik, ne, wie diese gedrückte Stimmung oder Stimmung, also Gefühl der Leere und Antriebshemmung. Und dann gibt es Menschen, die haben eine Tagesschwankung, die haben so ein klassisches Morgentief, also früh erwachen, mit Aufwachen von Grübeln, in schlimmen Phasen dann auch gleich Suizidgedanken, die da sind, die ganz lange brauchen und manchmal abends das Gefühl haben, ja, ich weiß gar nicht, was ich am Morgen hatte, geht's doch eigentlich wieder gut. Mhm. Und dann am Morgen wieder aufwachen und das Gleiche da ist. Das sehen wir häufig. Dann gibt es Leute, die eher ein höheres Schlafbedürfnis haben, eher viel schlafen. Das ist allerdings seltener, muss man sagen. Und dann natürlich, ne, alles, was mit Vitalitätsgefühl zu tun haben, also Appetit, Sexualität, solche Sachen, sind meistens auch davon betroffen. Also die sagen, ich esse, weil ich weiß, ich muss essen, aber ich habe eigentlich gar keinen Appetit. Oder Leute, die tatsächlich weniger essen und dann Gewicht deutlich reduzieren. Das ist eher typischer. Aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, dass das Einzige, was ich irgendwie noch machen kann, ist irgendwie essen und auch Gewicht zunehmen. Aber häufiger ist Appetitlosigkeit und Gewichtverlust.
Also auch da wieder das Gedrückte zurückgenommen.
Ja, genau.
Spricht man von verschiedenen Arten von Depressionen? Gibt es verschiedene?
Ja, also früher sozusagen die Psychiatrie, wir lernen ja auch dazu, hat man so unterschieden zwischen, es gibt endogene Depressionen, also die sind biologisch, die echten Depressionen in Anführungsstrichen. Und es gibt die reaktiven Depressionen, also jemand reagiert auf eine Situation mit einer Depression. Heute weiß man, dass sozusagen es immer ein Konglomerat aus allem ist. Also man hat eine Veranlagung, eine genetische Veranlagung, eine Vulnerabilität, Depressionen zu entwickeln. Also ne, biochemisch sozusagen im Gehirn.
Eine Anfälligkeit.
Eine Anfälligkeit, wenn man so will, genau. Dann gibt es Persönlichkeits- und Entwicklungsfaktoren, die eine Rolle spielen. Also habe ich früh, also wie war die Bindung im frühen Kindesalter? Wie war die Erziehung? Was wurde gestärkt? Was wurde eher unterdrückt in der Persönlichkeit? Und dann gibt es eben natürlich einen großen Einfluss auch, wie also psychosoziale Faktoren, ne? Also Bildung, sozioökonomischer Status, ne? Also Armut zum Beispiel, Einsamkeit ist ein Risikofaktor. Aber natürlich auch eben Lifetime-Events, ne? Also negative, also Sachen, die mich erschüttern. Und so ist es sozusagen ein Spielball aus allen. Ne, man reagiert auf zum Beispiel die gleichen Ereignisse, die einem widerfahren, unterschiedlich. Die einen reagieren eben mit einer Depression, die anderen erkranken nicht. Andere erkranken vielleicht an der Psychose. Also so, ne, es ist sozusagen viel, was zusammenkommt.
Ab wann spricht man denn von einer Krankheit Depression? Wo ist die Abgrenzung vielleicht zu anderen depressiven oder, wie sagt man, traurigen Phasen? Ich sage das jetzt mal ganz schlicht. Ab wann sagt man, jemand ist an einer Depression erkrankt?
Also wenn man, also zum Beispiel Trauer hattest du gerade erwähnt, das ist ein gutes Beispiel. Und da muss man sehr aufpassen, dass man sozusagen einerseits Stigma abbaut und viele psychische Erkrankungen viel präsenter macht, ne, wenn man sich überlegt, die WHO hat gesagt, 2030 wird die Depression die häufigste aller Erkrankungen weltweit sein, also noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Moment noch auf Platz 1 stehen. Es hat immer so für und wieder. Wir reagieren einfach auf Ereignisse, ne? Und zum Beispiel, wie lange ist es normal zu trauern? oder wie tief darf man trauern? Wie kann Trauer ein auch eine Zeit lang, also wie viel Raum sollte man dem geben und sozusagen das Leben vielleicht auch mal pausieren durch eine tiefe Trauer? Das ist einmal kulturell bedingt, also die Kulturen handhaben das unterschiedlich. Interessanterweise fast überall kommt so ein Trauerjahr vor. Also dass man das Gefühl hat, einmal muss man alles nochmal sozusagen einmal zyklisch durchleben und das ist dann entweder rituell in die Kultur eingebunden oder eben auch nicht. Und wie stark eine Trauerreaktion gezeigt werden darf und so weiter, das unterliegt ganz starken auch kulturellen Einflüssen. Aber es gibt eben auch zunehmend so dieses Gefühl, was ist normal? Also man muss sich am besten schnell wieder im Griff haben und auf die Beine kommen und dann gibt es da, mach doch mal dafür was, ne? Also normale Phänomene, wo aber sozusagen und gesunde Phänomene, eine Trauerreaktion ist ein gesundes Phänomen auf etwas, was uns passiert und was wichtig ist, dem auch Raum zu geben. Und da sozusagen ist es so, dass man aber sich ja einbetten kann, was ich so initial meinte, ne? Da kann man sagen, ich habe einen Bezug zu einer Trauer. Hm. Ne? Und zum Beispiel Leute, die eine Depression bei einem Verlust entwickeln, also ein naher Angehöriger stirbt. Und dann ist die Frage, was ist jetzt Trauerreaktion und was ist Depression? Ist, dass die häufig eben die Abwesenheit von Traurigkeit spüren und eben die initial von mir genannten Symptome eher spüren und sagen, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich trauere gar nicht.
Mhm.
Ja, die eben nicht, die sagen, ich habe nicht einmal geweint seitdem, also weinen ist jetzt nicht immer sozusagen, ist auch individuell unterschiedlich, aber die von sich das anders kennen, ne, und sagen, normalerweise würde ich da anders drauf reagieren, aber ich fühle nichts und ich habe aber auch keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich will Ruhe haben. Häufig sehen wir das bei Angehörigen, die vorher gepflegt haben, also Leute zum Beispiel, meistens Ehefrauen, über Jahrzehnte verheiratet, pflegen den Ehemann. Ehemann stirbt und 50, 60 Jahre, die man gemeinsam verbracht haben. Und dann ist erstmal so eine, dann ist wieder sozusagen zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder Zeit für mich. Mhm. Noch, dass die in Trauer dann sozusagen die Traurigkeit Raum haben, sondern die dann manchmal eben depressiv reagieren. Und das merkt man dann. Man sagt, ich hätte anders erwartet, dass ich darauf anders reagiere, aber ich reagiere gar nicht. Ich merke nichts mehr, ich spüre nichts mehr.
In solchen Situationen weiß ich, kommen ja auch manchmal so gut gemeinte Ratschläge wie, ach Mensch, jetzt hast du wieder mehr Zeit für dich und es ist doch gut, dass, wenn wir jetzt mal von Ehemann und Ehefrau sprechen, dass er jetzt gegangen ist, war so ein langes Leiden, ist doch schön. Es ist natürlich dann auch bitter, wenn man einerseits denken, naja, und trotzdem fehlt mir jetzt jemand oder bin ich traurig. Ja,
ja, also genau, das funktioniert dann eben nicht. Ne? Und dann kann aber auch eine Depression gar nicht sich als also viele gerade in der älteren Generation, die wissen dann häufig gar nicht, was das ist. Da haben wir dann häufig dann auch so, dass es eher so ist mit nächtlichen Panikattacken zum Beispiel. Mhm. Die wachen aus dem Schlaf aus und sind unruhig, haben das Gefühl, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt aus dem Schlaf heraus, ne? Nicht nach Belastung und wo man erstmal lange ein Konzept entwickeln muss, dass diese körperliche Symptomatik, also diese Ängste, Unruhe, nichts Körperliches ist, sondern eine Depression ist. Also es kann sich auch ganz unterschiedlich kaschieren, ne? Und oft muss man erstmal so ein Krankheitskonzept auch entwickeln mit Menschen, die kommen meistens nicht und sagen, also die das erste Mal erkranken und sagen, ich habe eine Depression, machen Sie was, sondern häufig erst sozusagen mit einem langen Vorlauf und weil sie es erstmal anderen Sachen zuordnen.
Mhm. Weil du es gerade angesprochen hast, wann ist denn aus deiner Erfahrung der Leidensdruck oft so groß, dass die meisten sich Hilfe suchen oder sind es eher nahestehende Personen, die jemandem raten, Mensch, such dir Hilfe, die das ernst nehmen und nicht mit gut gemeinten Ratschlägen um die Ecke kommen, sondern sagen, hier stimmt was nicht. Mhm. Oder ist da oft der Antrieb auch selbst da, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe? Wie ist da deine Erfahrung?
Sowohl als auch. Also diese gut gemeinten Ratschläge sind jetzt erstmal sozusagen etwas, was fast alle gehen. Auch ehrlich gesagt, man selber ja auch sagt, Mensch,
ist ja auch nicht böse gemeint. Ja.
Ich muss jetzt mal meinen inneren Schweinehund überwinden. Ne? Viele haben hohen Anspruch, die an Depressionen erkranken und versuchen ja auch selber erstmal, sich gute Ratschläge zu geben. Und das Umfeld reagiert auch drauf. Aber der Leidensdruck hat häufig mit anderen zu tun, ne? Dass man das Gefühl hat, ich zum Beispiel habe das Gefühl, ich falle den anderen zur Last, ich bin nicht mehr tragbar. Also viele machen das nicht, also viele kommen, wie du sagst, weil Angehörige sagen, Mensch, mach doch da mal was und ich habe da mal was gelesen und das sieht doch auch so aus und da kann man doch was tun. Aber manchmal auch, dass eben Leute das Gefühl haben, ich falle den anderen zur Last und ich merke, ich versuche das, was weiß ich, klassisch, sagen wir mal, ne, Familienmutter arbeitet, Kinder und versucht die ganze Zeit zu funktionieren und weiter zu funktionieren und hat das Gefühl, gar nicht raus zu können, weil dann die Schuld ja noch größer wird. Aber irgendwann das Gefühl zu haben, egal was ich probiere und ich reagiere so, wie ich das nicht möchte oder ich reagiere nicht mehr, ich habe keinen Antrieb mehr. Also es hat dann auch viel mit den Angehörigen oft zu tun, auch wenn die Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, von einem selbst kommt.
Wir haben die Ursachen für eine depressive Erkrankung schon teilweise auch angesprochen. Depression ist aber zum Teil auch eine Begleiterkrankung anderer Krankheiten, oder?
Ja, also beziehungsweise andere Erkrankungen können auch ein Risikofaktor sein für eine Depression. Genau, das hatten wir, hatte ich vorhin noch nicht genannt, dass zum Beispiel körperliche Erkrankung oder insbesondere chronische Schmerzerkrankungen auch zu einer Depression führen können. Und das ist zum Beispiel auch der Verlust der Funktionalität, wenn man so will, oder Einschränkungen ist zum Beispiel auch ein Fakt, warum so viele ältere Menschen erkranken. Ne? Die Depression ist bei den über 65-Jährigen die häufigste psychische Erkrankung, aber eben auch einfach als Begleiterkrankung von anderen Erkrankungen wie Parkinson-Erkrankung, wie also gerade chronisch neurologische Erkrankungen. Aber eben auch zwischen Demenz und Depression gibt es auch Zusammenhang. Also frühere Depressionen steigern auch das Risiko, zum Beispiel eine Demenz zu entwickeln. Also da ist es mal andersrum.
Was ist so mit hormonellen Schwankungen, auch in den Wechseljahren zum Beispiel? Beeinflusst das auch die Krankheit, den Krankheitsverlauf oder kann es ein Auslöser sein?
Ja, es gibt ja, also Frauen erkranken doppelt so häufig im Vergleich zu Männern. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die man annimmt. Man weiß es nicht ganz genau, warum das so ist. Ne? Also einerseits, hast du es gerade angesprochen, spielen Hormone eine Rolle. Man kennt das ja auch, dass Schwangerschaften oder eben postpartale Depressionen, Schwangerschaften können aber übrigens auch vor psychischen Erkrankungen und Depressionen schützen. Also so auch da ist es wieder individuell, aber klar, es gibt die postpartale Depression, die nicht der Wochenbettblues sind, wo man so sieht, dass eine starke hormonelle Veränderung für 2-3 Tage eben durchaus, man kann das nicht beeinflussen. Ne? Also es ist dann einfach da, aber das ist sozusagen keine Depression, aber es gibt postpartale Depressionen. Und Frauen, die zum Beispiel einfach jedes Mal dann eine postpartale Depression, die haben dann einfach ein hohes Risikofaktor, dass es bei den anderen Geburten auch so wird. Also Hormone spielen eine Rolle, Wechseljahre, hormonelle Schwankungen spielen eine Rolle. Man sagt zum Beispiel auch, dass Testosteron eher vor Depressionen schützt, ne? Östrogene eher sozusagen Depressionen hervorrufen können. Aber das spielt eine Rolle, aber wie immer auch da sehr individuell. Und sozusagen, dass Frauen häufiger erkranken, gibt es noch verschiedene Ideen dazu. Einfach, dass man sagt, sozusagen die Mehrfachbelastung häufiger ist, also Familie, Beruf unter einem Hut zu bekommen. Andererseits das Hilfesuchverhalten, Annehmen von Dingen anders sich unterscheidet. Dass man sagt, es gibt so eine Art, alles nicht erwiesen, aber Mutmaßung dazu, dass es so eine Male Depression gibt. Also dass Männer eher das nach außen verlagern. Eher Substanzen und Risikoverhalten dann eine Rolle spielen, als sozusagen das Überdecken diese klassischen depressiven Symptome und sich eher später Hilfe suchen. Also all das spielt vielleicht alles eine Rolle, aber es ist einfach so, dass Frauen häufiger die Diagnose bekommen als Männer, das kann ich sagen.
Musik.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs über Depression mit Liselotte Mahler. Wir haben viel über die Diagnose und das Verständnis dieser Krankheit gesprochen. Im zweiten Teil geht es um den Umgang mit akuten Krisen, insbesondere Suizidalität, und wie man solche Krisen bewältigen kann. Bleib gern dabei.